Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast in der Reihe Köln erzählen des Kölnischen Stadtmuseums. Es geht heute um Sammelleidenschaft und die Frage, wann werden aus leidenschaftlichen Sammlern Messis? Viele Menschen und vielleicht ja auch Sie sammeln irgendetwas. Briefmarken, Schuhe, Räuchermännchen oder wie hier in der aktuellen Open Space Ausstellung im Foyer des Kölnischen Stadtmuseums Wegmänner, Schallplatten oder Strandgut. Und was gesammelt wird, das findet sich dann wieder in Regalen, in Schränken oder vielleicht auch im Keller. Aber es gibt einen Kipppunkt und dann haben wir es mit einem Messi-Syndrom zu tun. Und darüber, was Sammelleidenschaft bedeutet und wo es so langsam in die Kippe gerät, dieses Sammeln, darüber sprechen wir heute und ich freue mich sehr, drei wundervolle Gäste zu haben. In der Mitte ist Martin Stankowski, Publizist. Er ist tatsächlich ein Sammler. Er hat zum Beispiel politische Literatur gesammelt von den 1960er Jahren an hier in Köln. Das lagert aber jetzt wohlbehalten und wohlbehütet in der Universitätsbibliothek der Universität zu Köln. Aber er sammelt weiter und zwar sammelt er Blitze. Darüber werden wir auch gleich sprechen, wie man so etwas sammeln kann, ohne erschlagen zu werden. Schön, dass Sie da sind. Und dann freue ich mich sehr, dass Sie da sind. Stefan Grünewald, Bestsellerautor, Diplompsychologe, Gründer des Rheingold-Instituts, eines Markt- und Medienforschungsinstituts, das dafür sorgt, dass wir Menschen vielleicht doch ein bisschen besser verstehen können. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und ich freue mich sehr auf Sie, Wilfried Stegemann. Sie sind von der Sozialistischen Selbsthilfe Köln-Mülheim. Das ist ein Verein, der bietet was Besonderes an, nämlich Wohnungsauflösungen. Und mit diesen Wohnungsauflösungen, ja, lernt man schon einiges kennen, was sich so in Wohnungen ansammelt. Sie sind da seit über 20 Jahren, jetzt im Vorstand, in der Verwaltung, haben aber in diesen letzten 20 Jahren doch schon einiges mitbekommen. Herzlich willkommen. Herr Grünewald, Sie sind ja eigentlich da als Psychologe, aber jetzt haben wir doch Sammeln als Thema. Haben Sie schon mal im Leben etwas mit Leidenschaft vielleicht, auf jeden Fall mit Akribie gesammelt?
Also in jungen Jahren hatte ich eine Briefmarkensammlung, die ich eine Zeit lang gehegt und gepflegt habe und dann immer wieder in den Büchern nachgeguckt, ob ich da die blaue Mauritius oder irgendwas ganz Wertvolles ergattert hätte. Und ich habe natürlich, da ich fußballbegeistert war, Fußballbilder gesammelt. Und
so Panini oder?
Ja, ja, diese Panini-Bilder, wo dann immer am Ende der portugiesische Torwart fehlt.
Das ist schrecklich für einen Sammler, oder?
Ja, das, man kauft und kauft und hat dann nur noch die Doubletten und irgendwann ist es dann frustrierend.
Aber das war es dann. Das war nur eine Leidenschaft
das
der Jugend.
Das war es dann. Ich habe dann mal angefangen, so deutsche Klassiker, so Bücher zu sammeln und irgendwann wurde dann aber der Platz zu eng und dann habe ich mich anderen Dingen zugewidmet. Ja.
Herr Stegemann, haben Sie denn schon mal in Ihrem Leben gerne gesammelt?
Ja, bei mir waren es eher Schallplatten. Also meine älteren Brüder, die haben ja schon Schallplatten gekauft und ich war total fasziniert davon und kam da nie wieder los von und habe dann auch immer mehr gekauft, als ich mir eigentlich leisten konnte. Ne?
Ist ja so. Bis heute?
Heute nicht mehr, ne.
Und haben Sie noch Platz für die vielen Schallplatten?
Die meisten habe ich mittlerweile verkauft, beziehungsweise so über SSM auch. Ja. Und ich habe noch mehrere tausend CDs. Und ansonsten habe ich den Rest auf Festplatte. Ne. Das ist heute in so einem Mikrochip, kannst du dann 5000 Alben reinkriegen. Ne.
Ja, also kein Lagerungsproblem. Ne?
Ne, ich war eigentlich auch nie so ein Sammler, der jetzt auf Vollständigkeit aus war. Aber früher gab es ja diese ganzen neuen Medien nicht, also Internet, wo man also sich Titel einfach mal runterladen konnte oder eben einfach, was man gerade hören wollte. So ging ja früher nicht. Da war ja, muss man einfach, wenn man besondere Titel oder besonderen Geschmack hatte, eben die Sachen auch kaufen, weil die konnten wir nicht andauernd Radio hören, ne? Oder so. Das war ganz anders, ne?
Aber man konnte sie zumindest anpacken oder auspacken.
Ja, ne? Das sind natürlich schöne Objekte. Und meine CDs habe ich zum Beispiel nie gemocht. Allein schon, weil die eben von dem ganzen Artwork her und von dem Format her hat mir nie sonderlich gefallen. Ne? Aber es ist halt ein, mittlerweile, also ich bin nicht krankhaft Sammler oder sowas.
Ne? Also eher Liebhaber, ne?
Ja.
Herr Stankowski. Und jetzt können wir mal ein bisschen auflösen, die spannende Frage. Wie geht das? Blitze sammeln?
Naja, tatsächlich kann man Blitze nicht sammeln. Das, was ich, das sind einige Exponate, eins ist auch hier, sind sogenannte Fulgurite. Das sind im Sand, durch die große Hitze, sind das Versteinerungen, sogenannte Blitzröhren auch. Also das ist eigentlich eine Botschaft, ich war hier, könnte man sagen. Aber den Blitz selber hat man natürlich nicht.
Also ich habe mal ein bisschen nachgehört und gelesen, dass also solche Fulgurite, die können ja meterlang sein. Die sind aber nicht in Ihrer Wohnung, oder?
Nein, diese meterlangen sind zusammengesetzt aus vielen Stücken. Ich bin auch drauf gekommen, ich habe ja im WDR jahrelang eine Sendung gemacht, Schräge Orte, starke Plätze. Und dabei habe ich interessante und bekloppte Leute besucht. Und unter anderem bin ich durch einen Expressartikel auf diesen Blitzesammler gekommen. Da hinter Aachen war das irgendwo. Und das war so ein Freizeitarchäologe, der in der Heide, der Tevener Heide, sehr viel Sand, wenn Blitzeinschläge waren, das war so ein Kasernen, so ein Manövergebiet, und dann hat er vieles gefunden, hat aber auch Steinzeitbeile und Ähnliches gefunden und hat das gesammelt, und der hat dann aus vielen Stücken die zusammengesetzt. Der größte war, glaube ich, 4 Meter, der mittlerweile im Naturkundemuseum in Münster ist. Also das sind dann zusammengesetzte Stücke. Also so ein Stück, wie ich da habe, 30 Zentimeter, ist schon ein ziemlich langer.
Aber Sie sammeln ja jetzt ja nicht die Fulguriten, also die geschmolzenen Steine oder Quarzsand durch Blitzeinschlag, sondern Sie haben ja auch noch ein paar andere Objekte.
Naja, mich hat interessiert, weil Blitz ein interessantes Phänomen ist, ein naturwissenschaftliches und physikalisches und natürlich ein mythologisches. Es gibt ja in allen Kulturen, seitdem es überhaupt Aufzeichnungen oder Dokumente menschlicher Kulturen gibt, kommen immer wieder Blitze vor, als Zeichen, als Waffe, als Symbol. Ich habe den Ältesten, ich war auf einer Reise in Australien, in Kakaduland, und da gibt es den Lightning Man. Und das ist wirklich eine Figur, die rundherum an den Händen und Füßen Blitze hat, 20.000 Jahre alt. Also. Und dann haben wir das vor allem in der griechischen Antike, Zeus, jede Menge Blitze, und das geht dann auf die Götter über. Und das interessante Phänomen ist, wenn man sich mit der Kulturgeschichte der Blitze beschäftigt, dass das in der Neuzeit nicht von der Geschichte der Elektrizität zu trennen ist. Und dass vor allen Dingen seit dem 18. Jahrhundert immer wieder Elektrizitäts- und Blitzforschung zusammengeht. Franklin wird ja immer als Erfinder des Blitzableiters genannt, der berühmte amerikanische Wissenschaftler und Erfinder. Der wollte nicht den Blitz ableiten, sondern wollte den Blitz fangen. Und das ist ja bis heute ein spannendes Thema. Könnte man die Energie eines Blitzes einfangen und nutzen?
Weiß man bis heute nicht, ne?
Nein, das ist ja auch bisher keinem gelungen. Es hat eine Reihe Tote bei den Experimenten gegeben. Ein Physiker in Petersburg, der hat auch in derselben Zeit, also Mitte des 18. Jahrhunderts, der hat von seinem Labor eine Stange gebaut, durch die Decke durch bis aufs Dach, und die endet auf seinem Schreibtisch. Und als der erste Blitz eingeschlagen ist, war er erledigt. Berühmter Märtyrer der Blitzforschung.
Wir sehen ja, Sie wurden noch nicht vom Blitz erschlagen, vor lauter Leidenschaft, ne, auf Blitzsuche zu gehen. Aber was hat Sie denn so fasziniert, also als Sammler?
Am meisten, wenn ich ehrlich bin, hat mich fasziniert, dass ich außer mir selber niemanden kenne, der das betreibt.
Sie können immer weiter sammeln, oder ist die Wohnung schon voll?
Nein, so viele Sachen sind das nicht. Das ist ja vor allen Dingen Literatur und Bilder. Es gibt zum Beispiel eine umfangreiche Literatur über Schäden, die Blitze in menschlichen Körpern anrichten. In der medizinischen Forschung früher wurden solche Wunden und sowas in Wachs nachgebildet. Und dann gibt ja auch kein Museum, in dem Blitze gesammelt werden. Im Deutschen Museum gibt es so eine Anordnung, in der der Faradaysche Käfig und sozusagen die Blitzproduktion als physikalisches Phänomen gezeigt wird. Aber das ist es dann auch.
Herr Grünewald, als Psychologe, täusche ich mich oder ist es tatsächlich so, Herr Stankowski ist kein Messi, sondern ein echter oder ein wundervoller Sammler, oder liege ich daneben?
Also die Diagnose, ob Herr Stankowski ein Messi ist, würde ich erst nach einem Hausbesuch treffen. aber ich glaube, es wird ja spürbar, das, was man sammelt, hat auch eine spezifische Bedeutung. Also ich kenne Sie als jemand, der blitzgescheit ist und dem es auch wichtig ist, sozusagen eine einschlägige Wirkung zu hinterlassen. Und das ist natürlich in diesen mineralisierten Blitzen sozusagen materialisiert. Und ich glaube, wenn wir so über diesen schmalen Grat von Sammeln und letztendlich dann auch Besessenheit sprechen, würde ich erstmal dafür plädieren, dass wir uns mal angucken, dass wir im Grunde genommen alle Sammler sind. Also viele wissen gar nicht, dass sie Sammler sind. Wenn man es so prähistorisch nochmal betrachtet, wir waren ja früher alle Jäger und Sammler und das war überlebensnotwendig, dass wir was gesammelt haben. Und das setzte sich dann fort. Ich habe das ja eben selber am eigenen Beispiel erzählt. Die Kinder sammeln auch, weil sie sich dadurch als wirksam verstehen, weil sie merken, sie können eine Ordnung herstellen. Und ich glaube, das Sammeln bringt uns auf Grundmomente des Daseins. Weil wenn wir sammeln, dann passen wir auf, dann gehen wir mit offenen Augen durch die Welt, dann sind wir auch bereit, wenn wir was entdecken, was uns dann sehr freut, dafür zu kämpfen, das zu erbeuten. Wir haben im Sammeln ein abgestecktes Tätigkeitsfeld, was uns selber eine Richtung, eine Ausrichtung und eine Bedeutung gibt. Aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die sammeln, aber sie wissen gar nicht, dass sie sammeln. Sie sammeln Meriten im Büro. Oder sie sammeln Komplimente oder Eroberungen auf Partys. Oder wenn man sich mal die Tiefkühltruhen anguckt, was da gesammelt wird, die Sparkonten, auch Geld kann gesammelt werden. Wir haben selber mal für die Lufthansa eine Studie gemacht, man kann ja auch Meilen sammeln. Und spannend war bei dieser Studie, dass die Menschen, die die Meilen sammeln oder ein Teil der Menschen irgendwann nicht bereit war, die Meilen in Freiflüge einzulösen. Ähnliches ist uns begegnet bei Studien, wo man so Punkte sammeln kann, weil auf einmal der hohe Meilenstand zum Ausdruck einer Persönlichkeitspotenz wird. Ich bin 10.000 Meilen stark. Ich habe Tausende von Punkten gesammelt. Und wenn ich die jetzt einlöse, dann schrumpel ich wieder so auf ein jämmerliches Niveau von 30, 40 Punkten. Also halte ich sozusagen an dieser imaginären Größe fest.
Stefan, eine Frage, weil du den Begriff Ordnung gebraucht hast. Siehst du im Sammeln eigentlich, in dem systematischen Sammeln, etwa bei Kunst, einen schöpferischen Akt? Ich komme darauf, weil mir ein Kunstsammler mal erzählt hat, im Grunde ist er mit der Schöpfung nicht zufrieden. Seine Art des Sammelns will sozusagen eine Alternative oder ein Teil von selbstorganisierter Schöpfung, von selbstgestalteter Schöpfung darstellen, die die Welt in anderen Tagen zeigt. Und das kann man vor allen Dingen, finde ich, bei den Wunderkammern sehen. Ich habe mir mehrere Wunderkammern das ist ja die Vorläufer der Museen, und da gab es das Tollste in Salzburg, da sind die Objekte der Wunderkammer nach Elementen sortiert. Es sind 4 große Schränke, das ist doch sozusagen die Schöpfung zu verbessern.
Also es ist auf jeden Fall ein Versuch, selber in eine Schöpferposition zu bekommen. Dadurch, dass wir unser Blickfeld einschränken. Also wir können ja nicht die ganze Welt aneignen, in uns aufnehmen. Aber wir können sagen, wir setzen einen Fokus und dann sind wir sozusagen wie die Zecke, die im Baum hängt, die einmal in ihrem Leben runterfällt, wenn ein Pferd mit Schweißgeruch vorbeikommt. Wir reagieren sozusagen auf all die Dinge, die in unser Sammelbeutemuster passen. Das überfordert uns schon, weil eine Sammlung ist ein unendliches Werk. Wir sind getragen von einer großen Komplettierungstendenz. Aber wir merken, wir kriegen es nicht komplett. Und irgendwann, selbst wenn wir das fast schon mit Leidenschaft und Besessenheit betreiben, kommen wir an unsere Grenzen, weil unser Schöpfungsraum nicht ausreicht, um all das in Ordnung zu bringen und unterzubringen, was uns begegnet. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, als Menschen erleben und erleiden wir immer die Flüchtigkeit des Daseins. Wir haben uns hier versammelt und genießen vielleicht den Augenblick, aber der ist irgendwann wieder weg. Und von daher brauchen wir, oder wir sind süchtig danach, diese Augenblicke in irgendeiner Weise zu verdinglichen. Und im Sammeln schaffen wir Erfahrungen dauerhaft abzulagern. Wir wappnen uns gegen diese Verlusterfahrung. Es gibt von Marcel Proust ein Buch auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und ich glaube, Sammler sind immer ein bisschen auf der Suche nach der verlorenen Zeit, weil sie die Erfahrungen, die sie gemacht haben, in Form der Dinge, die sie dann eingelagert, gesammelt haben, sich immer wieder vergegenwärtigen können. Und damit verbunden ist nicht nur ein Schöpferanspruch, sondern auch so fast eine Sehnsucht, durch die Sammlung mache ich mich unsterblich. Wenn ich hier gerade ausgucke, wird der Wallraff gefeiert als großer Sammler, der es ja geschafft hat, als Schöpfer einer wunderbaren Sammlung unsterblich zu werden.
Dahinter steckt auch, wie jetzt bei den Wunderkammern, wenn man jetzt denkt, die Großfürsten, die ja großartige Sammlungen hatten, durcheinander alles Mögliche. Sie haben dann selber Kategorien geschaffen. Es ist auch ein Zeichen von Macht, also von Macht haben. Gibt es denn so besondere Sammlertypen? Müssen die so einen Anspruch haben zu Perfektionismus, zu Macht? Ich bestimme, wie die Dinge zu sein haben.
Ja, es ist ein Bemächtigungsversuch der Welt unter einer bedeutungsvollen Perspektive. Und ich finde, da muss man immer gucken, was sammelt derjenige, weil das verrät schon eine Leidenschaft oder eine Daseinsergänzung. Also ich habe in Vorbereitung auf die heutige Diskussion einen Katalog von meinem Professor, bei dem ich studiert habe, dem Professor Salber, der hier in Köln die morphologische Psychologie entwickelt hat. Der war auch Sammler und nach seinem Tod 2018 wurde seine Sammlung von Kruzifixen und kleinen Gemmen und Münzen in Berlin versteigert. Ich bin damals dahin gefahren, habe mir so ein paar Erinnerungsstücke geholt und bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, in diesem Katalog der Salber-Sammlung war ein zweiseitiger Artikel, wo er die Psychologie des Sammelns beschreibt. Und da zitiere ich jetzt raus, er hat zwei große Typen beschrieben. Es gibt den Sammler, der in eine Art Materialbesessenheit gerät. Also er hat Spaß an den Dingen, weil sie mit einer persönlichen Bedeutung aufgeladen sind. Also Salber selber hat Kruzifixe gesammelt und sah sich ja auch sozusagen als Erlösungsgestalt der Psychologie, die Psychologie aus den Fesseln der Statistik und Chemie befreit und das Eigenrecht sozusagen der Psychologie stärkt. Also es gibt immer eine Bedeutungskomponente und wenn das Sammeln mit Bedeutung aufgeladen ist, dann hat das auch eine ungeheure Freude und das macht einen ungeheuren Spaß, weil man diese Materialqualitäten dann auch gerne anfasst und betrachtet und in eine klare Ordnung bringt. Der Gegentypus ist aber derjenige, der sich so einer formalisierenden Perfektion unterwirft. Also der hat irgendwie gar keinen Spaß, sondern er steht schon unter dem Zwang, das muss alles auch zusammengefügt werden, der ist dann mehr getriebener.
Ich muss dir gerade eine Anekdote erzählen, weil du die Kruzifix-Sammlung erwähnt hast. Es gibt eine Geschichte in Köln, Schnüttgen, einer der anderen großen Sammler, auf dem Sterbebett, er hat also auch tausende Objekte, viele Kreuze gesammelt, Lichter, kann gerade die Augen noch einmal aufmachen, halten sie ihm das Sterbekreuz hin, macht er die Augen auf, sagt, Niederrheinisch, 13. Jahrhundert. Ja. Da kommen die beiden Typen zusammen. Ne?
Ja, ja, und da merkt man so Vergänglichkeit, man triumphiert auch so im Tode über dem Tod.
Ein bisschen Ordnung ins eigene Leben geben, Struktur, indem ich auch etwas, ein Hobby habe, etwas suchen kann, etwas finden kann. Wenn jetzt ein Sammler einfach nicht aufhören kann, also ein Mensch sucht und sammelt und eigentlich ist das Haus schon voll, ordnet alles, weiß auch, also nicht alles durcheinander, sondern ordnet, aber er kann nicht aufhören. Ist das schon ein Problem? Psychologisch gesehen?
Dann fängt es an. Also ich glaube, Sammeln lebt davon, dass es ein Nebenwerk bleibt. Das sollte nicht die Haupttätigung sein, sondern wir schaffen uns einen zweckfreien Spielraum, den wir nebenher betreiben. Und der große Kreis des Lebens ist dann auch eine Korrektur. Die Kinder sagen, wir brauchen Spielräume, also verkauf mal einen Teil deiner Sammlung. Die Frau sagt sozusagen, versammel dich mal um mich und gib dich nicht nur mit den Briefmarken ab. Also sozusagen, wir brauchen den großen Lebenskreis als Korrektur, damit das Sammeln, sagen wir, in dieser Spiellogik bleibt. Das Problem ist, und das wäre der Übergang zum Sucht, wenn das Sammeln zum Hauptwerk ist und wenn mein Wohl und Wehe davon abhängt, dass ich weiter sammle und dass ich Triumphgefühle, dieses 3-2-1 meins, wie es in der Werbung heißt, das spielt ja auch eine große Rolle, das hat ja auch einen dramaturgischen Impact, ich bin auf der Suche und dann habe ich ein Erfolgserlebnis, ein triumphales Gefühl, ich bringe sozusagen das Ding zur Strecke und bringe es in meine vier Wände. Wenn ich Triumphe nur noch in der Logik des Sammels finde, dann wird es zur Sucht und dann werde ich mehr und mehr versklavt von dieser Besessenheit. Und das zeigt sich ja im Messietum, dass das, was anfangs Spielraum war, irgendwann zum Gefängnis wird. Es sperrt uns alle Entwicklungsmöglichkeiten weg. Es nimmt uns den Atem. Wir sind sozusagen in so einem Sammelmausoleum und sehen kein Tageslicht mehr.
Naja, es gibt zur anderen Seite natürlich, Stefan, die Depression. Für einen Sammler das Schlimmste ist, wenn er vollständig ist mit seiner Sammlung. Zum Beispiel bei Briefmarkensammlern ist die DDR uninteressant geworden, weil das ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Da kannst du nichts mehr Neues finden. Mhm. Und das ist das ganz große Problem auf der anderen Seite für die Sammler, die definierte Gebiete haben. Ja. Und dann fahren sie in eine tiefe Depression. Oder ich kenne auch einen Sammler, der in dem Moment, wo er alles zusammen hatte, alles weggegeben, verkauft hat, sofort. Der hat jahrelang gesammelt, ging um Kunst am bestimmten Bereich, war vollständig, hat gesagt, weg damit, interessiert mich nicht mehr.
Und dann eine neue Sammelleidenschaft entwickelt?
Ja, der hatte noch mehrere Sammelleidenschaften. Und das soll man nicht, und da gibt es ja, du hast ja das geschildert, es gibt ja sehr unterschiedliche Typen dabei.
Ja. Also dieses depressive Moment gibt es ja auch in anderen Fällen. Also wir haben das immer in unseren Studien zum Heimwerken. Und da bin ich ja auch in so einem Prozess, wo ich täglichen Werkstolz erfahre und mich so der Fertigstellung nähere und austräumen kann, wie toll das wird, wenn es mal fertig ist. Und wenn es dann fertig ist, dann wird das Wünschbare zum Faktischen und ich habe so eine fast postkoitale Depression. Und da hilft nur das, was du gesagt hast, den man muss was Neues anfangen. Am besten das Neue anfangen, bevor das Alte fertig ist.
Wir sind so langsam schon in Richtung Depression, es wird zu viel, ne? So ganz langsam Richtung zu Menschen, die einfach nicht aufhören können zu sammeln, die vielleicht alles Mögliche sammeln und sich nicht mehr wohlfühlen. Ne? Das hatten Sie ja schon so angedeutet, Herr Grünewald, dass so ein Punkt gibt, das Sammeln übermannt mich quasi. Ich habe gar keine
Alternative.
Oder überfraut. Herr Stegemann, Sie haben viele Wohnungen gesehen. Auch Wohnungen, wo Sie das Gefühl hatten, dieser Mensch ist völlig überfordert von dem, was er alles gesammelt hat. Das waren Messi-Wohnungen, würden Sie sagen. Wie sahen die aus?
Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Ich meine, Sammler und Messi, wo der Übergang ist, ist ja schwer zu sagen. Ich sage immer, ab dem Zeitpunkt, wo die Wohnung unbewohnbar wird, spätestens, oder wo es dann Konflikt mit dem Ehepartner gibt, ne? Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da kam jemand also zu uns im Second-Hand-Laden und sagte, ja, ich hätte da so Modellbau und so Zeug und ich würde das gerne spenden. Und er war mit seiner Frau da und ich sage, naja, okay, was können wir ja machen. Und er hatte aber, dann kam der irgendwann wieder und hatte den ganzen Bulli voll Modellbau. Und das war so, dass seine Freundin wahrscheinlich ihm die Pistole auf die Brust gedrückt hat. Sagt hier, dieses Zeug verschwindet hier, du hast jetzt genug und du gibst das jetzt hier ab.
Also ja. Dieser Mensch hat erstmal sehr zielgerichtet und geordnet, ja. Etwas gesammelt, nur einfach zu viel.
Ja, ich meine, diese Modellbauleute sind für mich sowieso die Schlimmsten. Also die haben ja dann nicht nur diese Modellbaukästen, sondern ist ja auch ganz viel Material, zum Beispiel Lacke, Farben. Und wenn man das im Keller zusammensuchen, also das muss ja auch irgendwie sortiert werden, Sorten rein, also dass wir es eben entsorgen können zumindest. Ne? Also das ist immer mit das Schlimmste, solche Bastler und elektrische Eisenbahn, ganz schrecklich. Ne?
Ja, das ist jetzt auch genau diese schwierige Definitionsfrage. Sind das noch Sammler oder wann beginnt das Messietum? Gab es Wohnungen, wo Sie sagen, da sah ich kaum mehr einen Sammler in diesem klassischen Sinne?
Also ich meine, die wenigsten Messi-Wohnungen, die wir hatten, das würde ich jetzt sagen, dass das irgendwie Sammler in dem Sinne, wie hier gerade gesprochen wurde, waren, sondern einfach Leute, die keinen Überblick über ihr Leben, über ihren Haushalt gewinnen können. Oder der letzte Fall war zum Beispiel, das ist ja auch oft, dass Leute mit dem Alter die Kontrolle verlieren. Das war eine sehr ältere Dame, die einfach nicht mehr geschafft hat, ihren Haushalt zu führen, aber nicht eingesehen hat, dass sie es nicht schafft. Also da hat dann die Tochter uns dann angerufen und gesagt, ja, wir müssen da mal die Wohnung ausdünnen. Ja, und dann durfte die ältere Dame natürlich nicht dabei sein. Die war wirklich schlimm, die mussten da mit Schutzanzügen rein und alles, ne? Also es war schon wirklich ziemlich versifft auch, ne? Mhm. Und teilweise eben knietief mit...
Sie kamen kaum durch die Wohnung durch.
Ja, aber das kennen die auch wahrscheinlich von diesen ganzen RTL2-Formaten. Da wird sowas ja immer wieder mal gerne gezeigt. Ja, die mussten wir dann eben auslagern. Und dann kamen sie zurück in die Wohnung. Und ich hatte dann an dem Tag da Verantwortung, kriegte einen Telefonanruf von ihr, wutschnaubend und unentbehrliche Sachen entsorgt und so. Ne? Also die hat sich dann auch beschwert bei uns. Aber die Tochter sagt dann, ja, Mann, geht schon, die beruhigt sich schon wieder. Ne?
Herr Grünewald, wie ist denn das bei älteren Menschen? Ist das jetzt schon so messy oder einfach, sagen wir mal, eine Altersüberforderung?
Das eine kann ja mit dem anderen zusammenhängen. Also wir können ja von einem Lebenskreislauf ausgehen. Also wir essen, eignen uns was an und dann verdauen wir es wieder, gehen auf die Toilette. Wir kaufen Dinge und dann müssen wir sie irgendwie auch wieder sie entsorgen und wegwerfen. Also wir binden uns und wir lösen unsere Bindung. Das ist so der natürliche Kreislauf des Lebens. Und beim Messitum ist dieser Kreislauf gestört. Also es bleibt in der Aneignung im Kauf, aber es wird nicht mehr verdaut und nicht mehr ausgeschieden und nicht mehr entsorgt. Und dadurch staut sich da was an. Das ist wie bei einer Bulimie, wo man vergisst zu kotzen. Also man erstickt sozusagen in dem, was man sich angeeignet hat.
Sie haben ja auch verschiedene Wohnungen erlebt, ja. Mit unterschiedlichen Hintergründen und wurden oft auch gerufen. Was waren das für Menschen, wo die Wohnung einfach mal ausgeräumt werden musste?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben ja natürlich auch Leute, die eben Alkohol- oder Drogenprobleme haben, die dann eben deshalb nicht schaffen, ihre Wohnung in Ordnung zu halten. Das sind die unangenehmsten Jobs. Also wir hatten eine Wohnung, wo jemand mal ganz gern Bier getrunken hat, aber das Leergut nie weggetragen hat. Das heißt, die ganze Wohnung war am Ende ein Zimmer zumindest. Ne? War ja ein Apartment so hoch mit Bierflaschen überall. Habe ich noch nie gesehen. Ja, wir mussten das Zeug dann wegräumen und mitten auf dem 7,5-Tonner alles mögliche, eine komplette Fuhre Leergut, Bierflaschen.
Ja.
Das war dann, ja.
War denn der Mensch, der eben die Bierdosen also getrunken und gesammelt hat, anwesend?
Ja.
Das war doch bestimmt nicht einfach für Sie so.
Ja, kurios zumindest. Ne? Also der saß da und hat dann im Fernsehen reingeglotzt. Ne? Und irgendwann war er mal weg, wahrscheinlich Bier holen, ich weiß es nicht, aber zumindest wir durften dann weitermachen. Der stand ja unter Betreuung. Ich frage mich dann auch mal, was ist das für eine Art von Betreuung, die dann diese Zustände dann eben zulässt. Ne? Aber das sind ja meistens nur gesetzliche Betreuer, die sich nur um die Finanzen und Ähnliches kümmern. Ja, also die wollten uns dann ja noch so eine Grundreinigung andrehen, also so, dass wir dann noch sauber machen, aber das ging einfach nicht mehr. Also ich habe dann mir einfach mal das Badezimmer angesehen, da muss einfach abgerissen werden, mehr nicht. Ne? Das kann ich nicht anders sagen. Ja. Ne?
Ich würde gerne nochmal ein Beispiel, während ich jetzt dir zuhöre, über diese krankhaften oder sagen wir für uns offensichtlich krankhaften Sammelleidenschaften von einem Sammler erzählen. Ich bin bei dieser WDR-Arbeit für starke Orte, schräge Plätze auch auf ein Wasserschloss bei Paderborn gestoßen. Heerse heißt das. Eine wunderbare Barockanlage, war so eine Fürstäbtissin, die das als Sommersitz hatte. Ein riesen Wasserschloss, 200 Zimmer. Und das hat ein Immobilienunternehmer aus Düsseldorf gekauft. Weyer hieß der sehr reich war. Und der hat manisch alles gesammelt. Da gab es zum Beispiel Wolfsfallen aus Alaska, da gab es Apotheken aus Westfalen, da gab es Kinderzimmer aus Bayern, da gab es Goldgewichte aus Nepal, da gab es ausgestopfte Walrösser. Das ganze Schloss war bis oben hin voll mit Sammlungen Und der war ganz scharf drauf. Ich habe 2 oder 3 Mal über den Reportagen gemacht, dass ich kam, weil er gedacht hat, wenn einer vom WDR kommt, dann muss das ja wichtig sein, weil er permanent versucht hat, mich zu bereden, irgendwie Einfluss zu nehmen, dass er einen findet, der ihm die Sammlung abnimmt. Er wollte die ganze Zeit dem Land Nordrhein-Westfalen die Sammlung schenken plus Wasserschloss. Und das Land Nordrhein-Westfalen wollte das nicht haben. So, und das ist jetzt die andere Seite, und das ist bei denen, die sogenannte wertvolle Dinge sammeln, also jetzt nicht Bierflaschen, sondern Kunstwerke oder sonst was, was machen die damit? Der Kaspar König hat mir mehrfach erzählt, dass es ihm auf den Wecker ging, wenn immer irgendwelche bürgerlichen Leute Kunst sammeln und ihm die im Museum andrehen wollen. Und er sagt, wir haben das Depot sowieso schon voll. Und in Köln ist ja gerade, wenn man sich mit der Kunstszene auskennt, ja nicht nur in der Gegenwart, sondern auch schon im 19. Jahrhundert, immer groß das Gejammere, die und die Sammlung ist nach Darmstadt und die Sammlung ist nach München gegangen und so weiter. So, was passiert damit? Und wenn jetzt ganz teure Sachen sind, wie du gesagt hast, oder verkaufbare, dann gibt es ja für eine Lösung den nächsten Sammler. Aber wenn das nicht ist, dann landet es dann doch irgendwann beim Müll? Was machen dann die Erben damit?
Also ich glaube, wir beleuchten jetzt verschiedene Formen. Das Erste, was Sie gerade beschrieben haben, es gibt natürlich Formen der Zumüllung, der mangelnden Haushaltsführung, die nichts mit Sammelleidenschaft zu tun haben, sondern Ausdruck anderer Suchtstrukturen oder rigider Beeinträchtigungen sind. Dann gibt es sozusagen das Sammeln, das sinnvoll und zweckfrei ist, aber wo sich niemand findet, der die Begeisterung für diese Sammlung teilt. Oder bei Kaspar König, das ist ja sozusagen das Sammlerproblem dann zweiter Ordnung. Das Museum, was sammelt, ist aber irgendwann auch voll und hat keinen Spielraum und keine Kapazität mehr. Und dann tut es natürlich gut dran, die Sammlungen, selbst wenn sie wertvoll sind, abzulehnen, weil sonst käme das Museum in so eine Messi-Sphäre rein. Also das ist zwar tragisch. Aber wir haben ja immer so diesen Komplettierungsanspruch, als wenn wir die ganze Welt hinter Schloss und Riegel oder in einen Raum bringen können. Irgendwann ist das Spiel aus und dann muss auch der Sammler sich bescheiden.
Es ist auch interessant, wir haben jetzt schon öfter von Wertigkeiten gesprochen. Ja? Also das eine sind die Bierdosen, die haben einen relativen Wert. Ja.
25 Cent.
Kunstwerke, ja, aber ich meine, vielleicht Kunstwerke hätten vielleicht auf dem Markt etwas mehr Wert. Also wenn ein reicher Mensch Schuhe sammelt, dann sagt man, wow, toll, super Marken, ganz tolle Stücke. Ein Mensch, der aber auch eine Leidenschaft für Schuhe hat, aber wenig Geld und die sind vielleicht ein bisschen kaputt und sammelt die, das würde jetzt vielleicht nicht als klassische Sammelleidenschaft gesehen. Wie beurteilen Sie das?
Ich finde, einer, der Schuhe sammelt, hat sowieso ein bisschen eine Schramme.
Ist ja schwierig, selbst wenn etwas kaputt ist, ist eine Frage, ob man das als Wert anerkennt.
Ja. Denn auch das Sammeln von Schuhen oder von Kleidung hat Bedeutung. Weil durch die Kleidung können wir uns ja auch verwandeln. Also ab Montag werden wir sehen, macht das die halbe Stadt, dass sie sich wieder verkleidet und anders generiert. Und bei Schuhen ist es so wie im Aschenputtel, wenn man den richtigen Schuh hat, dann wird man auch als der richtige Partner erkannt und ausgewählt. Also das kann schon eine tiefere Bedeutung haben.
Aber jetzt nochmal zu den Schuhen zurück. Das Interessante ist ja gerade bei diesen Turnschuhsammlereien, die heutzutage Mode sind, es werden ja Editionen dafür extra gemacht. Das heißt, es sind auch Trends, denen bestimmte Leute folgen. Es gab mal in unserer Jugend, gab es auch hier diese Schweizer Uhren aus Plastik, wie hieß sie noch? Smart, ne?
Swatch, ja.
Swatch. Das war eine unheimliche Masche mal. Ich kannte ganz viele Leute, das war so eine Welle, weil es angesagt war. Und nach 4, 5, 6 Jahren war das vorbei. Ich weiß nicht, gibt es auch Swatch-Sammlungen bei euch schon mal?
Ja, mit Sicherheit. Und mir fällt gerade ein, diese Überraschungseier-Figuren. Da hatten wir eine Sammlerin, die also kartonweise dieses Zeug hatte. Wir haben heute noch Sachen davon. Also auch Überraschungseier, wo noch die Schokolade drum war und alles. Ne? Das kommt natürlich nie mehr.
Ja.
Essen, aber eben, das war auch exzessiv.
Ja. Womöglich noch mit lebendigen Bewohnern, ne? Das war Überraschungseis.
Ja, das war also schon extrem. Also wirklich in Kartons, ich weiß nicht, wie viel es waren, mögen 50, 60, 70 gewesen sein. dann noch lose Figuren überall. Und das war auch, das war zum Beispiel eine Sammlerin, die also irgendwo die Kontrolle verloren hat. Ne?
Aber es gibt, glaube ich, auch verschiedene Möglichkeiten. Wir waren ja eben an dem Punkt, die Räume sind voll oder jemand stirbt. Was passiert mit der Sammlung? Und ich glaube, man kann eine Sammlung wieder dem Kreislauf des Lebens überlassen. Ne, indem man, beim Professor Salber war es so, dann gab es eine große Aktion und alle, die sich für diese Dinge interessiert haben, waren virtuell oder leiblich dabei und dann wurde die Sammlung wieder aufgelöst. Eine andere Form ist auf Flohmärkten. Ne, da können wir auch wieder die Dinge rauspicken, die für uns eine persönliche Bedeutung haben und da findet sozusagen eine Sammlung auch ein zweites Leben. Und es gibt Leute, die aus der Sammelleidenschaft dann auch ein Lebenswerk machen, indem sie dann selber ein Museum gründen oder einen Antiquitätenladen errichten, der das dann wieder in Umlauf bringt und sie davon befreit, dass es aus allen Nähten platzt.
Das sind auf jeden Fall Menschen, die etwas sammeln und vielleicht auch nachhaltig denken, auf Flohmärkten gehen. Aber Messis, glaube ich, schaffen das nicht mehr. Wie würden Sie sagen, wann ist ein Mensch, der alles Mögliche sammelt, an dem Punkt, ein Messi zu sein?
Der Punkt ist, wenn der Lebensfokus nur noch in dieser Aneignungsmodalität ist. Wenn ich es nicht mehr schaffe, mich von Dingen zu verabschieden, zu trennen. Das hat ja auch was Trauerndes. Man muss wirklich Abschied nehmen. Und wenn ich das nicht mehr hinkriege, werde ich Opfer meiner eigenen Allmacht oder Allverfügbarkeit, dann entgleitet mir mehr oder weniger die Verfügbarkeit. Dann dreht sich mein ganzes Leben fest in meiner Sammlung. Und die Sammlung wird so hermetisch, dass auch keiner von außen mehr, also es ist wie im Märchen von Don Röschen, die Sammlung wird zu einer Dornenhecke und keiner dringt mehr dadurch und zu mir, weil ich auch gar nicht mehr empfänglich bin. Ich bin gar nicht mehr im Austausch mit der Welt. Ich bin nur noch in meinen Dingen hermetisch abgeschottet.
Sie wollten noch was sagen,
ja,
Herr Stegemann.
Ich finde sowieso jetzt diesen Zusammenhang Messi und Sammler, also das sind für mich schon zwei Paar Schuhe irgendwie. Ich kann mich an eine Sache erinnern, wo wir eine Wohnung hatten, wo wirklich auch knietief Sachen lagen. Das war zum Beispiel eine Frau, die wohl kaufsüchtig war in dieser Art und eben ständig neue Sachen gekauft hat. Also Kleidung, meistens so Billigzeug von Woolworth und 1-Euro-Shops, was weiß ich, Badeschlappen und für 1,50 und so. Ne? Ja, das war voll damit. Die Sachen die wurden dann irgendwo meistens mit der Plastiktüte in die Ecke gepfeffert und dann gar nicht mehr weiter beachtet. Also es ging nur um das Gefühl des Kaufens offenbar. Und ja, wir hatten dann das zu entrümpeln, kriegen ja auch, wie das oft so ist, dann kaum die Tür auf, ne? So bis zur Eingangstür lag das Zeug rum und wir konnten das nur noch auflesen und erstmal bei uns deponieren. Also es war ja zum großen Teil Neuware, aber natürlich haben wir das Problem, was ja gerade auch geschildert wurde, dass wir eben auch nicht alles verdauen können. Aber das ist für mich zum Beispiel jetzt in dem Fall keine Sammlerin in dem Sinne. Aber das sind sehr viele dieser Messis sind so, die das so betreiben. Ne? Dieses Gefühl der Leere in sich, das irgendwie befriedigt werden muss.
Vielleicht können wir nochmal, ich nehme das gerne auf, vielleicht gibt es drei Sorten. Ich glaube, die Frau mit dem Kaufrausch, die hat gehamstert. Und das Sammeln ist eigentlich eine sublimierte Form, weil ich hamster gezielt mit einer bestimmten Perspektive und bin nicht beliebig und bin froh, wenn ich nach langem Suchen das Stück, das mir noch gefehlt hat, gefunden habe. Und sag mal, hamstern, sammeln und das Dritte ist sozusagen dieses Messitum, was nicht aus der überbordenden Sammelleidenschaft resultiert, sondern auf einer, sag mal, seelischen Stoffwechsel- oder Kreislaufstörung. Ich kriege die Welt, die ich mir aneigne, nicht mehr ausgeschieden oder entrümpelt.
Ich fand das sehr interessant. Marianne Bönig-Schulz vom Förderverein zur Erforschung des Messi-Syndroms hat gesagt, Messis, die tragen das innere Chaos nach außen. Also sie produzieren Chaos, um von ihrem inneren Chaos abzulenken. Ist das auch eine Form, die vielleicht wir noch dazu fügen könnten, warum Menschen zu Messis werden?
Das ist eine Möglichkeit, es ist aber auch umgekehrt denkbar, dass ich mit dem äußeren Chaos von der inneren Leere ablenke. Also ich glaube, da müssen wir beides
kann man sollten.
Also es ist nicht immer so, dass die Gegenständlichkeit, die uns umgibt, unsere seelische Verfasstheit spiegelt. Also es gibt Leute, die können nur verrückt sein, Erfindungen, künstlerische Tätigkeit, wenn alles akkurat am Schreibtisch ist. Und andere brauchen sozusagen das umliegende Chaos, um eine wissenschaftliche Systematisierung hinzukriegen.
Das berühmte kreative Chaos. Ja. Die Menschen, die mit Messis zu tun haben, stehen ja wirklich vor einem Problem, wie gehe ich damit um? Weil da ist ja auch Gegenwehr, ne? Das haben Sie ja auch so erlebt.
Genau.
Ne? Und das ist auch sicher auch für Sie dann nicht einfach gewesen und Ihre Mitarbeitenden, wenn Sie da stehen und jemand wehrt sich plötzlich mit Händen und Füßen und kann nicht mal rausgeschickt werden, damit die Wohnung leer gemacht wird. Wie sind Sie damit umgegangen mit so einer Situation?
Ja, also ein paar Sachen gab es, also das war jetzt auch nicht ich persönlich, aber ein Kollege von mir, ein Mitarbeiter von mir, der da ein bisschen Einfühlungsvermögen hat. Also da müssen wir halt mit den Betreuern eng zusammenarbeiten und mit den betroffenen Personen auch irgendwo ja rumfeilschen, sage ich mal fast, ne? Was dann weg kann und was nicht und dann ein Gespräch führen und sagen, ja, das ist doch wirklich nicht nötig und ja, so also ganz nett, auf die nette Tour. Das hat schon teilweise dann ganz gut funktioniert. Das dauert dann eben ein paar Tage, ne?
Eine Herausforderung auf jeden Fall. Für jetzt Verwandte, Freunde, Angehörige, ja, die Menschen besuchen und kommen kaum in die Wohnung rein, geschweige denn durch die Wohnung. Wie will man einem Menschen sagen, du bist ein Messi, du musst mit dem Ganzen raus? Da ist ja der Mensch, der versucht einfach, sich so einen Kokon zu bauen, vielleicht sich in irgendeiner Form Sicherheit geben.
Ja.
Was würden Sie Menschen raten, die jetzt da in diese Wohnung kommen und sagen, oh Gott, was mache ich jetzt? Weil das tut dem Menschen, der da in dem Müll lebt, auch nicht gut.
Also erstmal, glaube ich, ist das für Angehörige, Freunde natürlich ein ungeheurer Schock. Also das muss aufgefangen werden und naheliegend ist natürlich, dass man empört, entrüstet ist, denjenigen zurechtweist, beschimpft. Das hilft aber nichts, weil das Sammeln ist für ihn eine lebensnotwendige Selbstbehandlung. Also Sie sprechen vom Cancan, das ist ein Schutzpanzer und dem jetzt einfach zu sagen, leg das ab oder das einfach rauszureißen, das ist wie so eine kleine Amputation. Das lässt er nicht mit sich machen. Das ist ungeheuer furchtbar. Und es braucht, glaube ich, einen sehr sensiblen, einfühlsamen Prozess. Also er braucht eine neue Liebe oder eine neue Bindung, die ihn trägt, die ihn schützt, mit der er in Austausch kommt, damit er diese alte, fatale Bindung loslassen kann. Und das ist, glaube ich, in der Regel nur mit externer Hilfe, therapeutischem Zuspruch lösbar.
Also ich stelle schon fest, es ist gar nicht so einfach zu definieren, ab wann ist ein Mensch ein Messi und wann ist es pathologisch, also wo man wirklich sagen muss, das muss jetzt dringend auch psychiatrisch...
Pathologisch ist, wenn es zur Sucht wird, wenn das, was als Nebenwerk, als Spaß, als Spielraum gestartet ist, zum Zwang wird. Und ich mein Lebensglück, meine Triumphe, meine Erfolgsgefühle, meine Zufriedenheit nur noch aus diesem Sammeln speise.
Klar ist, ohne Menschen, die sammeln, gäbe es kein Museum. Es ist eine gute Leidenschaft, die eben auch aus dem Ruder laufen kann, aus den unterschiedlichsten Gründen, wie wir gehört haben. Ich danke Ihnen sehr für die Gesprächsrunde. Das war unser Live-Podcast Köln erzählen Mit Stefan Grünewald, Martin Stankowski, Wilfried Stegemann habe ich über die Frage gesprochen, wann werden aus leidenschaftlichen Sammlern Messis? Die Open Space Ausstellung Sammelleidenschaft mit Objekten von prominenten Kölner und Kölnerinnen im Foyer des Kölnischen Stadtmuseums geht noch bis zum 24. November. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Birgit Schippers und ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.